Eins, zwei, drei. Also ich kann nicht sprechen. Also ich kann sprechen. Ah, jetzt. Ja, wunderbar. Toll. Schön, dass Sie alle so schnell wieder zurückgekommen sind. Wir sind ja etwas im Verzug. Mein Name ist Juli Kurz. Ich bin Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio, beobachte also das politische Geschehen und gehöre wohl zu der Gruppierung, wie die Bundestagspräsidentin gerade sagte, wo die Politiker eine gewisse Frustrationsresilienz haben müssen. Sie haben in den letzten Tagen geguckt, wie das hier alles so funktioniert im Bundestag, wie man von einer politischen Idee zu einer Gesetzgebung kommt, wie es ist, mit Mehrheiten zu organisieren. Es gab ja auch Kontroversen. Jetzt geht es darum, die Erfahrung, die Sie gemacht haben, mit der Realität im Bundestag abzugleichen. Ich freue mich, dass ich das moderieren darf. Und ich freue mich, dass wir Gäste haben aus allen Fraktionen, die im Bundestag vertreten sind. Ich fange mal hier an. Michael Hose ist von der CDU-CSU-Fraktion. Vielleicht stehen Sie einmal auf. Markus Frohnmeier, stellvertretender Vorsitzender der AfD-Fraktion. Dann haben wir immer hier rüber Dr. Anja Weisgerber, stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion für die CSU-Landesgruppe. Derya Türk-Nachbauer, sie ist parlamentarische Geschäftsführerin, so ist es richtig, der SPD-Fraktion. Britta Hasselmann, Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90 Die Grüne. Sie waren schon häufiger hier. Und Sören Pellmann, Vorsitzender der Fraktion Die Linke. Herzlich willkommen. Mir wurde eigentlich gesagt, dass noch ein Foto gemacht werden soll, oder ist das jetzt schon? Ach, Sie sind zügig vor der Zeit. Dann können wir auch gleich loslegen. Ich bitte, dass Sie einfach Handzeichen geben und dann, oh ja, gibt schon einige Fragen, wunderbar. Und dann einmal sich kurz vorstellen, vielleicht auch aus welcher Region Sie kommen, und Sie haben es ja heute schon ein paar Mal gehört, es gelten natürlich hier, wir sind hier im Hohen Haus, deshalb wäre schön, wenn wir das hier alles respektvoll machen. Also, ich fange mal an. Der Herr. Ich muss jetzt, ich glaube, Sie haben Mikros, genau, ja, Sie kennen sich hier schon besser aus als ich.
Ja, vielen Dank für das Annehmen. Mein Name ist Adrian Murasko, ich komme aus dem Saarland, bin 17 Jahre alt und meine Frage richtet sich an den Herrn Pellmann. Genau. Warum kommt es denn so oft vor, dass bei den Linken Aktivismus im Plenarsaal betrieben wird, beziehungsweise die Kleiderordnung nicht eingehalten wird? Vielen Dank.
Wir machen immer direkt, wir haben noch ein bisschen Zeit, wir sind jetzt...
Wenn man sonst auf der anderen Seite sitzt, heute mal auf der Länderbank zu sitzen, man muss immer genau schauen, was heißt denn Aktivismus oder Aktionismus. Und wir als Fraktion Die Linke sind gewählt worden. 10% der Abgeordneten hier im Haus gehören meiner Fraktion an. Und es gehört zum politischen Umgang dazu, dass man zum einen unter Wahrung der Geschäftsordnung und dessen, was man hier so einzuhalten hat, in eine inhaltliche Auseinandersetzung geht und dass man aber auch immer die Schnittstelle nach draußen ist. Und es gibt hier keine festgelegte Kleiderordnung in diesem Haus.
Ja, genau. Danke.
Vielen Dank für das Annehmen meiner Frage. Ich bin Maxim F., ich komme aus München. Und als Jugendliche interessiert uns ja natürlich eigentlich eine ganz große Frage. Wie sehen Sie, und diese Frage ist an alle Abgeordneten gerichtet, die Zukunft Deutschlands, die Zukunft, in der wir leben werden? Danke.
Alle Abgeordnete, vielleicht fangen wir mal an, Frau Dr. Weisgerber.
Bekommen. Deswegen finde ich es auch schön, wenn man aufsteht. Ja, die Zukunft Deutschlands, das ist eine reichlich allgemeine Frage. Es ist wichtig, dass wir wirtschaftliches Wachstum haben, weil am Wachstum vieles liegt, dass wir Arbeitsplätze haben, dass wir die Möglichkeit haben, auch mit staatlichen Einnahmen dann zum Beispiel Bildung voranzubringen, dass wir aber, und da spreche ich auch als Umwelt- und Klimapolitikerin, dass wir auch für die kommenden Generationen unsere Umwelt, unsere Natur, unsere Ressourcen erhalten, dass wir dem Klimawandel entgegenwirken, dass wir nachhaltig Insofern handeln politisch, aber dass wir auch nachhaltig wirtschaften. Da zählt natürlich auch unsere Finanz- und Haushaltspolitik dazu, dass wir da auch nicht zu viele Schulden machen und auch an die kommenden Generationen denken, das im Blick haben, mit Staatsausgaben auch verantwortungsbewusst umgehen, diese aber auch dafür einsetzen, dass eben auch für die junge Generation vieles Positives bewirkt werden kann. Ich habe gerade die Bildung zum Beispiel angesprochen, und das war jetzt der Versuch einer kurzen Antwort auf eine sehr komplexe und umfassende Frage.
Frau Türk-Nachbauer, Sie wollten auch noch was dazu sagen?
Das mache ich sehr gerne. Erst einmal herzlich willkommen und großartig, dass diese Jugend sich für unsere Demokratie einsetzt. Ihr seid die Zukunft Deutschlands, und vielen Dank, dass ihr an diesem Planspiel teilnehmt. Ich möchte ein Deutschland, das in Frieden, Freiheit und Sicherheit eine Zukunft gestaltet, in der Menschen, wie ihr es seid, eine Zukunft haben. Ich möchte ein Deutschland, in dem alle friedlich und würdevoll miteinander zusammenleben, voller Respekt, ungeachtet der Herkunft, der Hautfarbe, der Religion, der politischen Auffassung. Ich möchte ein Deutschland, in dem Geschichten, Lebensgeschichten wie die ich habe, Aufstiegsgeschichten, Realität sind und unabhängig vom Geldbeutel der Eltern oder der Herkunft sind. Und ich möchte ein Deutschland, in dem Artikel 1 über allem steht, was wir im politischen Berlin tun. Danke.
Herr Hose, Sie hatten gesagt, Sie wollten dazu auch noch was sagen. Es wird jetzt hier doch zu einer politischen Diskussion. Es geht auch viel um parlamentarische Praxis hier heute.
Ja, aber die Frage war ja an uns alle, und deswegen auch von meiner Seite erstmal schön, dass ihr hier seid. Ich war ja bis vor kurzem Vorsitzender der Kinderkommission des Deutschen Bundestages, und unser Job ist es, als Kinderkommission dafür zu sorgen, dass ihr eine Stimme habt. Und ich glaube, wir sehen heute, dass ihr eine Stimme habt, dass ihr die auch erheben könnt. Und deswegen auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank, dass ihr hier da seid, und vielen Dank für eure Arbeit. Und das ist aber hier heute keine Eintagsfliege, das will ich auch noch mal ganz klar sagen, weil wir über Verfahrensregeln reden. Wir hatten erst 150 Kinder und Jugendliche da oben unter der Kuppel und haben über die Folgen von Corona geredet. Wir haben regelmäßig junge Leute da. Ich möchte, dass ihr das auf jeden Fall heute auch mitnehmt. Dieses Parlament hat natürlich viele Aufgaben, aber mit jungen Menschen zu reden, ist eine der wichtigsten davon. Und um deine Frage ganz kurz zu beantworten, ich möchte auf jeden Fall, dass wir an diese Zukunft glauben, dass wir, weil ich habe eine junge Tochter, ja, die ist 4 Jahre alt, und ich möchte, dass sie in einem Land lebt, das mindestens genauso stark weltoffen, freiheitlich und so weiter ist, wie das, was wir gerade erleben. Und ehrlicherweise glauben immer weniger Menschen in unserem Land daran, dass das in Zukunft so sein wird. Und das nervt mich. Ich möchte, dass wir an die Zukunft unseres Landes glauben, dass wir an die Menschen glauben. Und ich möchte mich nicht von denen anstecken lassen, die immer alles nur schlecht reden.
Ist auf jeden Fall eine Frage, zu der jeder hier was sagen möchte. Herr Frohnmeier, Sie hatten auch gesagt, Sie würden gern was sagen. Und Frau Hasselmann.
Ja, es funktioniert auch. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man solche Angebote und Formate wahrnimmt. Ich selber bin damals als Praktikant bei einem FDP-Abgeordneten für den Bundestag begeistert worden. Und darum finde ich solche Veranstaltungen wirklich sehr wichtig. Ich glaube, alle Parteien hier haben das Ziel, die Dinge in Deutschland zu verbessern. Das würde ich niemandem hier absprechen wollen. Es gibt eben unterschiedliche Vorstellungen davon. Und als Vater einer 5-jährigen und eines 8-jährigen Sohns habe ich natürlich auch ein Interesse daran, dass meine Kinder und auch nachkommende Generationen in diesem Land gut leben können, sicher leben können. Und hier im Deutschen Bundestag wird dann natürlich darüber gestritten und diskutiert, wie man das am besten organisieren kann. Da haben wir sehr klare Vorstellungen. Wir glauben beispielsweise, dass der Standort Deutschland wieder attraktiver gestaltet werden muss. Da spielt insbesondere die Frage nach bezahlbarer und günstiger Energie eine Rolle. Wir glauben auch daran, dass es sehr wichtig ist, dass man hier sicher leben können sollte. Und die Angebote, die wir machen, sind, glaube ich, bekannt, so wie auch die der anderen Parteien.
Vielen Dank. Frau Hasselmann.
Genau, ich möchte auch mit einem großen Dank an Sie alle starten, dass Sie sich auf dieses Planspiel eingelassen haben. Denn es geht darum, diese Demokratie, die Freiheit, in der wir leben, und die Rechtsstaatlichkeit unseres Landes zu bewahren. Und wenn Sie heute Parlament spielen, hier sind, darum ringen, wie wir diese Demokratie bewahren und schützen können, dann ist das einfach ein ganz großes Geschenk. Und ich will Sie alle ermutigen, dass Sie sich einmischen, aktiv daran mitarbeiten, dass in diesem Land Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie für alle geltend bleiben. Und lassen Sie sich... Und diese Demokratie ist angegriffener denn je durch Rechtsextreme in diesem Land. Und diese Demokratie und dieses Parlament erlebt auch eine Gefährdung durch die AfD hier im Parlament. Und lassen Sie sich nicht erzählen, diese Partei sei harmlos. Wenn es um die Zukunft dieses Landes geht und wenn es um das Grundgesetz geht, wer über Remigration redet, und ich nehme dieses Wort nur einmal in den Mund, eigentlich sollte man das überhaupt nicht verwenden. Aber wir müssen mal Klartext sprechen, weil Herr Frohnmeier wie der Wolf im Schafspelz auftaucht. Wer über Remigration redet und offen dafür eintritt, dass dieses Land das zum Programm macht, schließt 20 Millionen Menschen aus. Und das kann nicht unser Ziel sein. Und auf Ihre Frage zur Zukunft in Deutschland gehören alle Menschen in diesem Land, die in diesem Land leben, die in diesem Land arbeiten, die ihre Heimat in diesem Land haben. Die gehören alle dazu, ganz im Sinne des Grundgesetzes Artikel 1. Und die Bewahrung der Lebensgrundlagen und der Schutz des Klimas, denn wir haben nur einen Planeten, ist dabei genauso wichtig wie die Sicherung der Zukunft der Generationen bei den sozialen Sicherungssystemen und der Sicherung der Arbeitsplätze.
Vielen Dank. Ich habe hier nicht so eine Uhr wie die Bundestagspräsidenten, aber da wir viele Fragen haben, wollen wir ein bisschen in der Zeit bleiben. Ich gehe mal hier rüber. Gerne mal eine Frau, vielleicht die mit den Punkten auf der Bluse.
Genau, also ich bin Nina, ich komme aus Berlin und meine Frage richtet sich auch an alle. Und ich wollte einfach nur mal fragen, wie denn die Zukunft von Jugend und Parlament aus Ihrer Sicht aussehen sollte. Weil wir hatten das ja schon bei Julia Glöckner einmal thematisiert, dass unsere Sorge einfach ist, dass Jugend und Parlament eventuell nicht mehr stattfindet. Und ich glaube, ich rede hier stellvertretend für viele von uns, dass wir das einfach sehr, sehr schade fänden, weil wir einfach eine sehr schöne Zeit hatten.
Könnten Sie vielleicht einmal sagen, damit wir jetzt, sonst haben wir immer alle und dann sind wir schnell durch und haben zu wenig Fragen beantwortet, an wen Sie die Frage stellen würden? Vielleicht zwei.
Einmal gern den Herr Frohnmeier befragen, wenn es okay ist, und dann auch einmal den Herr Sören Pellmann.
Ich hatte es ja eingangs schon gesagt, ich finde, dass das grundsätzlich ein sehr gutes Format ist, aber, und da spreche ich ja nichts an, was nicht hier in den letzten zwei Tagen vielleicht auch Thema war, es geht auch immer um die Frage, wie geht man dann miteinander um? Und ich glaube, das fängt übrigens schon da an, dass man einander aussprechen lässt Und es geht auch weiter, dass man, finde ich, solche Veranstaltungen nicht irgendwie zum Kampftag missbraucht, wie ich gerade erlebt habe, sondern dass man normal miteinander umgeht und diskutiert. Ich bin gestern auf die Orga zugegangen, nachdem sich 20 Jugendliche darüber beschwert haben, dass sie sich ausgegrenzt fühlen.
Einen Moment.
Das ist übrigens ein sehr gutes Beispiel dafür, was man gerade hier miteinander diskutiert. Das sollte nicht der Umgang sein. Lassen Sie mich doch einfach kurz aussprechen. Schauen Sie mal, Sie müssen, wenn Abgeordnete unserer Fraktion Leute einladen, dann haben die natürlich auch Verantwortung für die. Und wenn die Kinder und Jugendlichen auf uns zukommen und sagen, dass sie hier beispielsweise mit irgendwie 100 Leuten im Schlepptau, die dann rufen, Nazis raus, aus einem Plenarsaal verabschiedet werden, dann ist es, glaube ich, schon eine Erfahrung, die ich schwierig finde. Das würde ich keinem, der hier heute sitzt, wünschen, weil das hat, glaube ich...
Ja.
Also Entschuldigung. Ich finde es sehr, sehr schwer, wenn man nicht die Gelegenheit hat, in Ruhe die Dinge mal aussprechen zu können. Sie sprechen ja was an. Wenn jemand tatsächlich so etwas zeigt und es so meint, dann bin ich auch der Auffassung, dass sowas
also
nicht
Moment
gut
mal.
Ist. Aber auf
ein
der
Moment.
Anderen Seite...
Wir müssen jetzt...
Wollen Sie mir mal kurz Gelegenheit geben, auszusprechen? Also auf uns kamen auch andere Jugendliche zu, die wir eingeladen hatten, die beispielsweise darüber berichtet haben.
Also es wäre schon wichtig, dass hier alle ausreden können und Herr Pellmann hat ja dann gleich die Möglichkeit zu entgegnen.
Also vielleicht nochmal in aller Ruhe, wenn auf mich Leute zugehen, dann nehme ich das immer ernst erstmal. Ich bin nicht dabei gewesen, darum ist es immer schwer, sowas bewerten zu können, aber für uns ist es wichtig, wenn wir hier Leute einladen und die uns mitteilen, dass sie bestimmte Erfahrungen gemacht haben, dass es auch gehört wird. Und nochmal, ich glaube, es ist wirklich schwierig, wenn man so eine Veranstaltung besucht und dann Ausgrenzung erlebt. Dass Erwachsene in Anführungszeichen oder Ältere sowas aushalten können, das hat man heute gesehen. Ich bin ja auch nicht hier hingestanden und habe vorhin erklärt, ich finde ganz furchtbar, was die Grünen in Deutschland machen oder andere Parteien. Ich glaube, es ist wichtig, dass man respektvoll miteinander umgeht. Das habe ich hier heute, glaube ich, auch gezeigt, weil ich nochmal niemandem absprechen würde, der Kollegen, dass er im Rahmen seines politischen Wirkens irgendetwas Gutes für Deutschland bewirken will. Aber in der Sache kann man natürlich anderer Meinung sein. Und das muss man dann auch aushalten. Und das ist, glaube ich, etwas, das Demokratie am Ende des Tages auch ausmacht.
Herr Frohnmeier, Sie haben Ihren Punkt gemacht. Nun Herr Pellmann.
Also ich habe ja bei Ansicht dessen, was Sie vorhin schon hier im Plenarsaal erlebt haben, habe natürlich auch mit Vertreterinnen, die durch meine Fraktion entsandt wurden, gestern Abend das Gespräch gesucht, weil sie sehr aufgebracht gewesen sind und ich selbst. Und deswegen, um mal zur Frage zurückzukommen, habe vor 31 Jahren damals noch in Bonn auf der anderen Seite gesessen. Damals als junger 17-Jähriger habe ich Jugend und Parlament, da war das Format noch ein klein wenig anders und die Stimmung im Haus war eine ganz andere. Sie war von Respekt, von einem Umgang miteinander geprägt. Und ich halte es für schwierig, dass von Ihnen eingeladene junge Menschen, andere, weil sie anders aussehen, weil sie eine dunkle Hautfarbe haben, weil sie vielleicht eine andere politische Meinung haben, verunglimpft, beleidigt und bedroht werden. Und das darf nicht sein. Und deswegen habe ich auch die Präsidentin gebeten, sich davon nicht einschüchtern zu lassen und deswegen diese Veranstaltung generell in Frage stellen zu wollen, weil genau das ja Ausdruck ist, dass viele junge Menschen, und ich fand die Reaktion von der Mehrheit der hier Anwesenden genau angemessen, genau richtig, dass man sagt, Nazi-Symbolik hat im Bundestag nichts zu suchen. Und das... Es ist immer schwierig, sich kurz zu halten, weil es fasst mich emotional sehr an. aber dass füreinander eingestanden wird, dass man aufeinander zugeht und sagt, wenn mein Gegenüber, mein Nachbar, meine Freundin, mein Freund rassistisch beleidigt wird, auch die Stimme zu erheben und zu sagen, das lassen wir uns gemeinsam nicht gefallen. Und dafür vielen Dank.
So, ich gehe jetzt, glaube ich, mal hier rüber. Sie hatten sich schon länger gemeldet. Richtig? Also, oder wir waren ja gerade da drüben dort. Dann gehe ich mal zu Ihnen.
Ja, also zu mir. Ich bin der Khalid, 18 Jahre alt und komme aus der besten Stadt aus Deutschland, nämlich Paderborn. Ich würde Frau Dea Türk-Nachbauer eine Frage stellen. Was würden Sie der Jugend, insbesondere Jugendlichen mit Migrationshintergrund, im Hinblick darauf appellieren, in die Politik zu gehen, da Sie selbst Migrationshintergrund haben? Ja, das wäre meine Frage.
Lieber Khalid aus Paderborn, ich weiß nicht, ob es alle wissen, ich bin gebürtig aus Paderborn, bin eine waschechte Ostwestfälin, wie man sieht. Und ich freue mich riesig, dass du diese Frage stellst, denn wir sind ein fester Bestandteil dieser Gesellschaft. Mit wir meinen wir Menschen mit Migrationsgeschichte. Meine Eltern sind Ende der 60er hergekommen, haben dieses Land als Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter mit aufgebaut. Ohne den Einsatz und den Schweißtropfen vieler Menschen an den Fließbändern wäre der Wohlstand, wie wir ihn heute kennen, gar nicht möglich gewesen. Und ich lasse mir von niemandem absprechen, ob ich dazu zu gehören habe oder nicht. Ihr gehört dazu. Und wer dazugehört, muss an den Tischen sitzen, wo über sie entschieden wird. Eine parlamentarische Demokratie lebt davon, dass eben alle Stimmen aus allen Gruppierungen dort so vertreten ist, dass sie wirklich die Gesellschaft abbildet. Und noch sind wir viel zu wenige Menschen mit sogenannter Migrationsgeschichte oder Hintergrund. Ich sage es immer Migrationsvordergrund. Denn wir sind ja vordergründig migrantisch. Bringt euch ein, sitzt an den Tischen mit, wo über euch entschieden wird. Lasst nicht zu, dass andere über euch entscheiden, ohne dass ihr mit angehört werdet. Bitte bringt euch ein.
Wir haben, vielen Dank. Wir haben wirklich sehr viele Fragen und ich möchte, dass möglichst viele drankommen. Deshalb wäre super, wenn Sie sich kurz halten könnten. Der Mann mit der blauen Krawatte.
Ja, erstmal vielen lieben Dank für die Zulassung der Frage. Ich weiß gar nicht, ich hätte auch eigentlich eine Frage an alle Teilnehmer, aber ich würde es vielleicht begrenzen auf Frau Hasselmann und Frau Weisgerber. Wir haben ja jetzt allgemein jetzt auch in den vergangenen 20, 30 Minuten mitgekriegt, wie aufgeheizt hier die Stimmung auch im Plenarsaal ist und auch an sich in den Bundestagsdebatten. Mich würde mal einfach interessieren, weil ich denke, das ist eine Frage, die brennt vielen auf der Seele. Wie ist das denn eigentlich im Zwischenmenschlichen zwischen Ihnen Abgeordneten? Wie, wenn Sie jetzt beispielsweise im Paul-Löbe-Haus im Fahrstuhl sind, ob Sie sich grüßen, ob Sie, keine Ahnung, Smalltalk führen oder auch außerhalb der Ausschussarbeit. Mich würde das einfach an der Stelle interessieren, weil man stellt sich da ja, muss ich ja auch ganz ehrlich sagen, so eher so glasklare Fronten vor. Ich weiß nicht, ob das so ist oder nicht. Das würde mich an der Stelle gerne interessieren.
Ja, ich möchte auch noch mal sagen, dass ich auch vor 20 Jahren hier Teil von Jugend und Parlament war. Und es waren sogar schon 25 Jahre, genau. Und dass ich auf jeden Fall dafür einstehe, dass dieses Format weiter existiert, weil es natürlich Sie an die Demokratie, an unser Arbeiten im Bundestag heranführt und Sie einfach auch leben können, wie wir in den Ausschüssen, wie wir in den Fraktionen um das beste Ergebnis auch ringen. Und genau das machen wir natürlich auch im Deutschen Bundestag. Und da gibt es natürlich, wenn wir uns auf den Gängen begegnen, natürlich ein zwischenmenschliches Miteinander. Mit den einen mehr, mit den anderen weniger. Das entspringt auch der Natur der Sache. Aber ich bin selbst auch Brückenbauerin. Und ich glaube, das ist Teil der Demokratie, dass man auch um das beste Ergebnis mit den besten Argumenten ringt. und dass man das in einem sachlichen Miteinander tut, dass man sich zuhört, dass man dem anderen auch Achtung entgegenbringt. Und da zählt natürlich auch das Begegnen außerhalb dieses Plenums dazu. Denn wenn man später einen Kompromiss auch mit einem anderen Kollegen, einer Kollegin finden will, dann ist es die Basis dafür, dass es später auch gelingt. Demokratie ist anstrengend, Demokratie ist aber auch die beste Staatsform, die wir haben können. Und deswegen ja, sind wir hier im Bundestag auch irgendwo alle gemeinsam ein Team. Wir sind die Vertreter des Volkes. Ihre Vertreter haben eine Aufgabe und der werden wir auch gerecht.
Frau Hassemann.
Danke auch von meiner Seite für Ihre Frage und Ihr Interesse und Ihr Mittun hier alle und Ihnen jetzt gerade auf die Antwort von mir. Ich finde es ganz wichtig. Ich war bis vor kurzem in Regierungsfraktionen. Ich bin jetzt in der Oppositionsfraktion. Meine Aufgabe ist es, die Regierung zu kontrollieren, auch in der Sache hart zu kritisieren, da wo notwendig, aber eben auch da wo nötig, mit ausgestreckter Hand zu arbeiten und zwischen den demokratischen Kräften auch gemeinsam zu agieren und zu Ergebnissen zu kommen. Gerade angesichts der großen Herausforderungen für die Zukunft ist das nötig. Und wir fanden zum Beispiel als Grüne einen Investitionsfonds, also ein Sondervermögen, die Verschuldung trotz der Belastung für künftige Generationen im Interesse des Klimaschutzes und der maroden Infrastruktur wichtig. Und deshalb haben wir zum Beispiel gemeinsam mit SPD und CDU für ein solches Sondervermögen gestimmt. Das war für mich ganz normal. Und an anderer Stelle kritisiere ich scharf und in der Sache. Das ist erstmal das normale Arbeitsverhältnis. Und darüber hinaus habe ich als Parlamentarierin viel Kontakt zu allen Vertreterinnen der anderen demokratischen Kräfte, aber keinen Kontakt zur AfD, denn so viel Sexismus und so viel gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, wie ich während der Parlamentswoche erlebe, gibt es da für mich persönlich und für unsere Fraktion eine klare Grenze. Danke.
Ich gehe einmal hier hin. Die Frau mit dem Floralen, würde ich sagen, ne? Oberteil. Vielleicht auch mal eine Frage an Herrn Hose.
Ja.
Ich wollte nur mal, dass alle drankommen.
Also, mein Name ist Pia Sophie und ich komme aus dem Ruhrgebiet. Und meine Frage wäre einmal an Michael Hose und einmal an der Türk Nachbauer gerichtet. Und meine Frage ist, wie können wir die Zusammenarbeit der verschiedenen Parteien stärken? Und das egal, ob es auf Bundesebene, auf Landesebene oder auf kommunaler Ebene.
Und mit der Bitte um kurze Antwort.
Vielen Dank für die Frage. Es ist ja vieles schon gesagt. Es geht darum, eine Demokratie lebt davon, dass es Kompromisse gibt. Und ich glaube, wir verlernen gerade im Parlament, in unserer Demokratie, aber auch in unserer Gesellschaft, und ehrlicherweise sehen wir das heute auch ein bisschen hier, dass erstmal dazu gehört, sich zuzuhören und dann zu überlegen, könnte der andere nicht vielleicht recht haben. Das heißt ja nicht, dass man nicht feste Standpunkte haben soll, aber dieses Abwägende, dieses Suchende, dieses Ringen ist etwa was sehr Gutes. Angela Merkel hat letztlich gesagt, sie versteht gar nicht, warum Streit so schlecht immer wieder kommentiert wird. Streit gehört zur Demokratie dazu. Er muss eben nur sachlich bleiben. Und was wir alle tun können, das war ja deine konkrete Frage, ist einfach eine Gesellschaft mitzutransportieren, wo man seinem Nachbarn, seinem Freund, seinem Sportkameraden, was weiß ich, dem Schulkameraden einfach zuhört und versucht, wie Anja Weisgerber das gesagt hat, Brücken zu bauen. Weil wenn wir alle unsere Brücken abreißen, dann wird eine Demokratie nicht funktionieren. Und deswegen mein Appell an euch alle, auch wenn es manchmal schwerfällt, baut doch einfach mal Brücken, hört einander zu und versucht davon auszugehen, dass der andere auch recht haben könnte.
Ja, kann den Kollegen Hose da nur unterstützen und unterschreiben, was er da sagt. Demokratie lebt vom Austausch und vom Kompromiss. Und eine Zusammenarbeit aller demokratischen Kräfte muss irgendwie möglich sein. Wir waren letzte Wahlperiode waren Sie in der Opposition und heute, Anja, machen wir gute Zusammenarbeit. Wir haben letzte Wahlperiode sehr gut zusammengearbeitet und sie ist heute in der Opposition. Ist überhaupt kein Thema. Zusammenarbeit unter den Parteien muss möglich sein. Das Einzige, was für unsere klare Linie ist. Unsere Höflichkeit oder unser Angebot der Zusammenarbeit endet dort, wo der Faschismus beginnt. Und das ist ganz klar.
Dankeschön. Ich würde mal hier rübergehen. Sie hatten sich schon länger gemeldet.
Ja, ich hätte eine Frage an Herrn Frohnmeier. Und zwar, was der Unterschied auch gerade im alltäglichen Geschäft zwischen Landes- und Bundespolitik ist.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, das eine kann ohne das andere nicht gut stattfinden. Man braucht eine Kohärenz, weil wir viele Themen in Ländern nur dann umsetzen können, wenn auch auf Bundesebene an der Stelle mitgegangen wird. Ich komme ja aus Baden-Württemberg. Wir hatten vor kurzem in Baden-Württemberg Landtagswahlen. Ich hatte die Gelegenheit, dort während einer Landtagswahl zu kandidieren beziehungsweise meinen Landesverband zu vertreten und zu begleiten. Und ich glaube, viele Punkte, die die Landesparteien, übrigens aller Parteien dort angeboten haben, wenn man sich die Wahlprogramme angeschaut hat, dann waren die in der Umsetzung immer nur dann möglich, wenn auch auf Bundesebene entsprechend Korrekturen stattgefunden hätten. Das, glaube ich, ist schon so, dass man das eine ohne das andere nicht begreifen kann. Es muss Hand in Hand gehen.
Dankeschön. Als nächstes die Frau mit der weißen Bluse.
Meine Frage oder teils auch Aussage richtet sich auch an den Herrn Frohmeier. Ich bin Hanna, ich komme aus dem schönen Buxtehude in Niedersachsen. Von Ausgrenzung der AfD-Nominierten ist hier erst recht nicht zu sprechen. Die Jugendlichen hatten mehrfach die Chance, ihre Rollen einzuhalten. Und wenn sie außerhalb ihrer Rollen handeln und sich selbst aus Ämtern und Aufgaben raushalten, verstehen wir nicht, wie in dem Video von Beatrix von Storch von Ausgrenzung gesprochen kann. Und ebenso fordert die AfD regelmäßig Konsequenzen für Extremismus. Warum zieht Ihre Partei nicht konsequent Konsequenzen gegen Funktionäre, die durch rassistische Aussagen oder Kontakte ins rechtsextreme Milieu aufgefallen sind?
Also ich kann es nur noch mal ansprechen, auch wenn die Mehrheit offenbar, das hat man ja heute gesehen, die Dinge anders erlebt hat. Wenn Leute zu mir kommen und sagen, dass sie etwas erfahren haben, was sie beschäftigt, dann ist es unsere Aufgabe, vor allem wenn auch Abgeordnete unserer Fraktion Teilnehmer hier benannt haben, sich das Ganze in Ruhe anzuschauen und ganz sachlich aufzuklären. Und wenn ich einen Screenshot, um dann vielleicht einfach mal konkreter zu werden, gezeigt bekomme, in dem Teilnehmer äußern, dass sie einer Person körperliche Gewalt antun wollen, dann ist für mich einfach eine Grenze überschritten. Und das ist ja was, was sich hier so ein bisschen heute auch durchzieht in Teilen schon. Ich höre viel über Demokratie, viel, man soll einander zuhören und ausreden lassen. Einem Großteil der Teilnehmer ist es bisher schwer gefallen, überhaupt eine Wortmeldung, wenn sie von einem AfD-Vertreter kam, zu Ende, ohne Unterbrechungen, Störungen und Reingerufe zuzulassen. Und ich höre dann auf der anderen Seite, wenn man das von Jugend im Parlament auf die, ich sage jetzt mal, echte parlamentarische Ebene differenziert, auch interessante Ausführungen. Erstens, alle Parteien, die im Deutschen Bundestag vertreten sind, wurden demokratisch gewählt. So zu tun, als ob es eine Differenzierung bedarf, so nach dem Motto, da gibt es die demokratischeren und die undemokratischeren Parteien, das finde ich einfach den Wählern gegenüber wirklich respektlos. Und genau darum steht die AfD bei 29% und andere Parteien marginalisieren sich. Und zu Ihrer Frage, um die zu beantworten, wenn wir erleben, und ich habe heute so einen Fall in meiner Landespartei in Baden-Württemberg, dass sich jemand auf eine Art und Weise verhält, die wir inakzeptabel finden, dann leiten wir Parteiausschlussverfahren ein. dann gehen wir dazu über, dass wir solche Leute verabschieden. Und vielleicht auch nochmal, ich höre das immer wieder hier reingerufen, mit White-Power-Zeichen. Mir wurde gestern ein Bild gezeigt von einem Teilnehmer, der ein Okay-Zeichen gemacht hat. Das wurde auf Nachfrage gesagt. Lassen Sie mich mal ganz kurz aussprechen. Der junge Mann wurde dann von einem Teilnehmer darauf angesprochen, dass dieses Zeichen anders interpretiert werden könnte und Gefühle verletzt. Daraufhin hat er seinen Post, hören Sie mal ganz kurz zu, hat er den Post gelöscht. So, daraufhin wurde er dann unter Nazis rausrufen aus einer Fantasiefraktion geworfen und in der Gruppe fühlt man sich dann natürlich immer stark. Für mich ist es, muss ich auch sagen, kein Umgang, wenn man Damen, die aus AfD-Büros vorgeschlagen worden sind, wenn man die quasi als Nazi-Schlampe, Zitat, bezeichnet oder wenn man hier Teilnehmer mit Gewalt bedroht. Da muss ich wirklich sagen, dann ist es richtig, dass man über ein Konzept spricht. Ich wünsche mir, dass es Jugend im Parlament auch weiterhin gibt. Ich bin auch sicher, dass es so etwas auch weiterhin geben wird. Aber man muss, glaube ich, schon, ich will auch gerne darauf ganz kurz eingehen. Ich wurde jetzt gerade noch mal gefragt, es gibt ja immer wieder Unterbrechungen. Vielleicht, um das auch mal kurz klarzustellen. Ich bin in Rumänien geboren. Ich habe einen sogenannten Migrationshintergrund. Wenn wir heute etwas über Remigrationsvorwürfe hören, dann auch da nochmal ganz sachlich. Die AfD ist dafür, dass jeder Mensch, der sich legal in Deutschland aufhält, legal in Deutschland arbeitet, keine Straftaten begeht, herzlich willkommen ist. Wer das nicht tut, wer sich hier nicht legal aufhält, Straftaten begeht, da sind wir dafür, dass diese Personen Deutschland verlassen. Und das ist etwas völlig Normales.
Sie haben jetzt Ihren Punkt gemacht. Es gibt jetzt mehrere zur Geschäftsordnung. Einmal ganz kurz zu Frau Hasselmann. Sie wollten entgegnen.
So. Also,
Entschuldigung, es geht jetzt, also ich verstehe, dass die Situation aufgeheizt ist, aber Sie mit Politiker, es geht ja darum, Politikern Fragen zu stellen und Frau Hasselmann hat jetzt das Wort.
So, ich mache mal ein paar Vorschläge. Das eine ist, für alle diejenigen, mit denen ich vor dieser Diskussion gesprochen habe, aus den demokratischen Parteien, denn Herr Frohnmayer, das ist ja ein Unterschied. Demokratische Wahlen finden im Land statt. Das heißt aber nicht, dass sie demokratisch sind. So, sie sind demokratisch gewählt, ja. Aber dafür müssen sie keine Demokraten sein. Das ist der Unterschied. Und inzwischen bescheinigen ihnen das Leute ihrer eigenen Partei. Gerade hat jemand gesagt, Landespolitik, Bundespolitik. Ich glaube, das war ein schlechtes Beispiel, Sie selbst, denn Sie waren Spitzenkandidat in Baden-Württemberg, ohne überhaupt auf der Landesliste zu stehen und Teil des Landtages werden zu wollen. Meine Damen und Herren, was ist das für ein Verständnis von Parlament? Weil wenn ich keinen Bock habe, ins Parlament zu gehen, und das kann ich nur, wenn ich auf der Landesliste bin, dann sollte ich auch nicht der Spitzenkandidat sein, aber das muss Ihre Partei selbst entscheiden. Meine Damen und Herren, liebe junge Leute, inzwischen gibt es massive Vorwürfe von AfD-Mitgliedern, gerade aus Baden-Württemberg. Wer will, kann den Spiegel gerade lesen. Dazu, mit welchem totalitären System, die Rede ist von Säuberungsaktionen, alles nicht von mir, alles Zitate aus dem Spiegel, die als Vorwürfe von Landtagsabgeordneten gegenüber der Landespartei in Baden-Württemberg, für die Herr Frohnmayer Verantwortung trägt, gemacht werden. So viel dazu. Und ich finde, die Tatsache, dass hier offenbar Eskalation stattgefunden hat bei Jugend und Parlament, wird diesem Jugend und Parlament nicht gerecht. Und das muss aufgearbeitet werden, und zwar in Gänze, was da vorgefallen ist. Ich habe diese Fotos auch gesehen. Ich war nicht dabei. Aber ich kann nur sagen, wer mit Videos oben auf der Kuppe das gleich instrumentalisiert wie Beatrix von Storch, ohne überhaupt Sachverhaltsklärung durch die Bundestagsverwaltung hat stattfinden lassen, instrumentalisiert dieses wichtige Format, und das halte ich für falsch.
Frau Hasselmann,
ich möchte, dass in Zukunft Jugend und Parlament wieder stattfinden kann. Und zwar ohne eine solche massive Eskalation und Zuspitzung, für die sicher Leute Verantwortung tragen. Das wird sich am Ende der sicher aufklären lassen, wenn die Vorgänge
Frau
untersucht
Hasselmann,
sind.
Es wäre jetzt gut, wenn Sie mal zum Punkt kommen. Sie haben Ihren Punkt gemacht. Sie fordern eine Aufarbeitung. Frau Weiß-Gerber, Sie wollten noch mal was zur Geschäftsordnung sagen. Und dann wäre es gut, wenn wir auch... Es gibt noch viele Fragen im Raum.
Ja, in der Politik gibt es immer die Möglichkeit, einen Antrag zur Geschäftsordnung zu stellen. Ich finde den Vorschlag gut, dass man es aufarbeitet. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir blutet das Herz, dass wir jetzt eine Dreiviertelstunde über diese Frage diskutieren. Ich bin heute hergekommen. Ich bin seit 21 Jahren Abgeordnete. In jeder Woche empfange ich Schulklassen, weil ich mit Ihnen über Politik diskutieren möchte. Ich war im Europaparlament, bin im Bundestag. Ich würde gern mit Ihnen über die Abläufe sprechen, über Themen sprechen, die Sie interessieren. Es muss aufgearbeitet werden, aber wir haben hier im Bundestag auch Regeln. Und wir schaffen es in diesem Bundestag, nach diesen Regeln faire Debatten zu machen, uns mit dem Argument auszutauschen und Fakten auch hier im Bundestag zu diskutieren. Und das soll doch heute jetzt in der letzten Dreiviertelstunde, die wir haben, auch möglich sein. Lasst uns jetzt das Thema hier beenden und lasst uns über das sprechen, was euch auch interessiert. Das wäre mir jetzt wirklich ein Herzensanliegen.
Damit geben wir da hinten... Wir hatten gerade, ich wollte mal so ein bisschen Wechsel machen, Mann, Frau. Vielleicht der Mann, nee, gerade war eine, oder? War es nicht so? Sind Sie dran? Ja. Nee, Entschuldigung, eigentlich dachte ich der Mann, aber jetzt dann, es war jetzt, ja. Machen Sie hintereinander, bündeln Sie vielleicht Ihre Fragen und dann gehen wir weiter und dann kommen da auch zwei Fragen dran.
FM. Hallo, ich wollte nur eine Anmerkung machen. Ich glaube, Sie sehen hier, ich bin die Einzige mit einem Kopftuch. Und ich habe eine Bitte und gleichzeitig eine Frage. Seitdem ich hier bin, habe ich mich eigentlich gefragt, wieso bin ich hier die Einzige? Also wirklich, wir sehen ja so viele Frauen, die Kopftuch tragen, aber kaum welche in der Politik. Und Sie sagten selber, wir gehören ja auch noch dazu. Das stimmt ja auch. Und das ist jetzt mein Appell. Ich kenne so viele Muslime, die wirklich sich auch politisch so viel, also sie würden sich sehr gerne da engagieren und wirklich so in vielen Bereichen gehen, aber die trauen sich nicht, weil die denken, wir gehören nicht dazu, keiner wird uns zuhören und so weiter. Das stimmt auch. Aber mein Appell und meine Bitte an die Parteien, die das wirklich machen würden, bitte fördert das. Bitte sagt ihnen einfach, guck mal, ihr habt eine Chance. Erwähnt wirklich ihr Kopftuchfrauen. Ihr kommt zu uns. Ansonsten verstehen die nicht. Man sagt ja Migranten und so, aber spezifisch ihr tollen Hijabis. Das wird mir wirklich viel bedeuten. Danke.
Haben Sie auch eine Frage? War das mehr ein Statement oder eigentlich geht es ja auch eine Frage? Eine Frage an wen? Eine Bitte und an wen? An alle. Vielleicht guck mal gleich. Und jetzt Sie noch, genau.
Mein Name ist Johannes, ich komme aus dem Süden von Baden-Württemberg und meine Frage ist, welche Möglichkeiten und Wege sehen Sie, die politische Spaltung in der Gesellschaft zu stoppen, um wieder mehr Einigkeit zu schaffen? Und ich richte das an alle Parteien, die sich angesprochen fühlen. Ich gehe jetzt mal einfach von der politischen Mitte aus.
Herr Huse?
Bei politischer Mitte fühle ich mich angesprochen, deswegen danke für die Frage. Und ich sage es nochmal, was ich vorhin schon gesagt habe, es fängt bei jedem selber an. Also natürlich müssen wir uns gegen Extremismus und Ausgrenzung wehren. Und natürlich müssen wir auch sehr genau hinschauen. Und natürlich ist das etwas, was ich bin jetzt erst seit einem Jahr im Deutschen Bundestag, also schon mit großer Sorge sehe. Ich bin hierher gekommen mit einer großen Ehrfurcht, vielleicht ihr heute auch. Und dann erlebt man, und ehrlicherweise, was wir jetzt hier gerade erleben, erleben wir manchmal auch im Deutschen Bundestag. Und das kann nicht das Bild sein, wie sich der Deutsche Bundestag präsentieren sollte. Aber ich sage das auch mal als ehemaliger Politiklehrer. Jugend und Parlament sollte sich vielleicht auch so nicht präsentieren. Weil mir blutet genauso wie der Anja das Herz. Diese Veranstaltung sollte eigentlich zeigen, dass ihr es vielleicht besser macht als die Bundestagsabgeordneten. Und da soll sich mal jeder bei sich selber anfangen und hinterfragen. Und was können wir tun, um die politische Kultur in diesem Land zu verbessern? Das habe ich vorhin gesagt, brauche ich nicht alles wiederholen. Natürlich ist Extremismus die Grenze, Menschenfeindlichkeit. Darüber brauchen wir nicht reden. Aber wir müssen auch mal wieder dazu hinkommen, dass wir einfach verstehen, dass Unterschiedlichkeit in der Demokratie was total Tolles ist. Und da gehören Frauen mit Kopftuch genauso dazu. Aber ich komme jetzt aus Ostdeutschland, wie auch ostdeutsche junge Männer, die vielleicht ganz andere Themen haben. Beide sind genau gleich wichtig. Beide Meinungen zählen genau viel. Und manchmal habe ich das Gefühl, und genau dein Zwischenruf ist ja genau richtig, Männer sind natürlich privilegiert, das stimmt, das müssen wir auch alle sehen. Aber trotzdem müssen wir einfach mal wieder diesen Respekt, und wenn ich auch mal als Lehrer diese Bitte haben darf, diesen Respekt, den vermisse ich im deutschen Parlament, das ist ein Punkt an uns, aber ich vermisse ihn gerade hier auch im Saal. Und deswegen würde ich euch auch bitten, einfach hier mit Respekt mehr miteinander umzugehen. Und ich sage das auch mal ganz bewusst, ich habe auch keinen Bock auf manches, was die AfD sagt. Aber ich muss mal auch mal ganz klar feststellen, wenn wir so miteinander umgehen, wird das nicht dazu führen, dass Leute, die im Moment hier uns zuschauen und sagen, Mensch, was machen die denn da, ins Überlegen kommen, sondern wir machen die Gräben immer weiter. Und mein Ziel ist zumindest, dass von diesen 29% ein paar Leute wieder in die Mitte kommen. Und das schaffen wir, glaube ich, nicht, und das schaffen wir aber nicht, indem wir immer nur ausgrenzen, abgrenzen, sondern das schaffen wir, indem wir einfach seriöse Politik machen. Und deswegen wäre meine Bitte, lasst uns seriöse Politik machen.
So, ich würde jetzt gerne weiterkommen, damit ich aus jeder Fraktion immer noch zwei Fragen bekomme, damit das hier fair bleibt. Mir wurde gesagt, ich soll auch nach hinten gucken, weil man manchmal die letzten hinteren Reihen nicht sieht. Gibt es jemanden? Da? Weißes Kleid? Entschuldigung? Ach so, okay. Dann.
Entschuldigung. Mich würde das mal an alle Parteien interessieren. Was wären so zwei Sätze, die Sie zu einem Jugendlichen sagen würden, der sich noch nicht sicher ist, was er bei seiner oder ihrer Erstwahl wählen sollte? Was wären so zwei Sätze, wo Sie sagen würden, dafür stehe ich komplett hinter und damit könnte ich jemanden überzeugen, für meine Partei zu stehen?
Und
das ist meine
Frage. Wir bündeln die Frage einmal. Und vielleicht auch noch mal was, darum ging es ja hier auch, parlamentarische Praxis, was Sie erlebt haben. Sie hier vorne mit der Weste und der Krawatte.
Ja, meine Frage geht mehr an die wirtschaftliche Richtung und zwar an die Regierungsparteien. Und zwar, wie wollen Sie verhindern, dass besonders jetzt nach dem Irankrieg und auch dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, wie wollen Sie verhindern, dass energieintensive Unternehmen...
Wir wollten jetzt nicht so, Entschuldigung, ich will Sie nicht unterbrechen, aber es geht nicht so sehr um inhaltliche Positionen. Es geht jetzt eher wirklich um parlamentarische Praxis. Vielleicht haben Sie dazu noch was. Weil es geht hier nicht so sehr darum, um die Positionen der Parteien abzufragen. Aber vielleicht haben Sie eine andere Frage.
Nee, das wäre der einzige.
Dann nehme ich Sie hier vorne dran.
Meine Frage ist jetzt eigentlich, ich würde sagen, an Frau Türk Nachbar, also jeder kann eigentlich ganz kurz antworten. Wie war die Stimmung, als der erste Wahlgang hier mit Friedrich Merz nicht durchgegangen ist? Wie war die Stimmung und wie hat sich das hier angefühlt? Weil als ich das gesehen habe, hat sich das auch nicht perfekt angefühlt. Also es war schon eine heiße Luft, oder?
Und Sie hatten die Frage an alle oder haben Sie jemanden, an den Sie die adressieren möchten? Macht die Sache ein bisschen leichter.
Dann würde ich einfach nicht von jeder Partei, aber so vielleicht die Frau Haselmann und Herr Hose, die würde ich vielleicht fragen.
Okay, dann ging eine Frage an Frau Türk-Nachbauer. Das war die
Frage des Herrn hier vorne ist. Und
ja, die gescheiterte erste Kanzlerwahl, die erste Runde. Ich war sogar live und in Farbe bei der Auszählung dabei. Damals noch als Schriftführerin und mir ist echt die Kinnlade runtergefallen. Das war ein sehr schockierender Moment und es war nicht schön, gar nicht. Denn ganz egal, wie unterschiedlich die Positionen mit der Union oder der SPD sind, aber diese Parteien sind angetreten, weil sie Verantwortung für dieses Land übernehmen wollen. Und ich unterstelle der Union, genauso wie die uns unterstellen, dass wir es nach bestem Wissen und Gewissen tun. Und selbstverständlich gehört dann dazu, dass man den Kanzler auch wählt, damit wir handlungsfähig bleiben. Das war keine so coole Nummer, sage ich ganz ehrlich. So.
Das ist ja die zweite Frage. Ich glaube, die zweite Frage. Herr Bose, wollen Sie anfangen? Ich habe das Mikro nur übernommen hier, aber fiel mir gerade ein. Die Frage ging ja an uns beide. Also, was würde ich einem jungen Menschen sagen, einer jungen Frau, einem jungen Mann? Mischt euch ein, ob in einer Partei, einer Initiative, aber tut was für dieses Land, weil da lebt ihr und diese Freiheiten gilt es zu bewahren. Das ist das eine. Das zweite, die Lebensgrundlagen müssen gesichert werden. Und deshalb geht es darum, diesen Planeten zu bewahren, die Lebensgrundlagen zu bewahren. Und deshalb ist für uns Grüne und auch für die junge Generation der Schutz von Umwelt, Natur und Klima so bedeutend wie kaum eine andere Frage. Denn Klimaschutz ist Menschenschutz. Und darüber hinaus geht es für junge Menschen um ein bezahlbares Leben und faire Chancen. Und faire Chancen bekommt man nur, wenn jede und jeder, egal wo er herkommt, wen er liebt, welche Religion er hat, ob seine Großeltern woanders herkommen, wenn Bildung und die Zugänge zu Bildung fair sind. Und deshalb brauchen wir auch die Erhöhung der BAföG-Reform.
Das war jetzt auch Parteipolitik. Herr Hose.
Zunächst zu der Frage Kanzlerwahl. Das war natürlich ein Schock. Das war auch etwas, zum einen, wo man sagt, kurzfristig ist das natürlich nicht gut. Das ist kein guter Regierungsstart gewesen. Aber vor allen Dingen zeigt das etwas anderes, was mir in diesem Land auch wirklich Sorgen macht. Da müssen ja ein paar Leute im Geheimen für sich gesagt haben, ich will das jetzt hier nicht machen. Das ist zu respektieren, das dürfen Abgeordnete. Aber dann muss ich, finde ich, auch in der Demokratie den Mut vorher haben und sagen, ich bin da irgendwie dagegen und das hat ja keiner getan. Ich finde das ein bisschen, darf man, aber ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, so miteinander umzugehen. Ich will jetzt auch nicht spekulieren, wer das war, denn am Ende steckt da auch so ein bisschen etwas drin, was mir in der Gesellschaft Sorge macht. Das ist nämlich so ein Egoismus. Meine Meinung ist viel mehr wert als das Funktionieren der Gemeinschaft. Und ich glaube, wir müssen alle ein Stück zurückgehen. Ich habe das heute schon ein paar Mal gesagt. Wir dürfen nicht immer darauf beharren, dass ich mich hundertprozentig durchsetze. Eine Koalition, die Kollegin hat es gesagt, ist keine Liebesheirat. Wir müssen Kompromisse machen. Und da muss auch nicht jeder immer alles gut finden, was der Koalitionspartner sagt. Aber es muss ein gemeinsames Verständnis dafür geben für eine Verantwortung in diesem Land. Und dieser erste Wahlgang hat nicht gezeigt, dass wir verstanden haben, wie es um die Demokratie steht. Weil wir hätten besser starten müssen. Und ehrlicherweise müssen wir auch, das müssen wir jetzt ja auch mal ganz offen sagen als Regierungsvertreter, dieses Bild, was wir teilweise gerade abgeben, dieser Zerstrittenheit von Politik, das darf nicht unser Bild prägen, sondern wir müssen es schaffen, zusammen dieses Land nach vorne zu entwickeln. Und deswegen hätte ich mir von diesem ersten Wahlgang etwas anderes gewünscht. Und zu deiner Frage mit zwei Sätzen. Also ich glaube,
zwei Sätze wäre gut.
Deutschland ist wirklich ein wunderbares, weltoffenes, starkes Land. Wir haben aus unserer Geschichte Gott sei Dank ganz viel gelernt und das müssen wir auch weiter lernen. Aber ich glaube, dass die beste Zeit unseres Landes noch vor uns liegt. Und wenn ich mir so hier reingucke, dann habe ich, glaube ich, begründete Hoffnung. Ich glaube, wir müssen an uns glauben. Wir müssen daran glauben, dass das Beste noch vor uns liegt. Und als CDUler darf ich das sagen. Ich glaube, wir schaffen das.
So, jetzt hier zwei Fragen. Sie, die Frau mit den langen Haaren einmal. Ja? Und dann, und noch, vielleicht dann noch eine Frau? Ja, Sie.
So, Bevor ich meine Frage stelle, möchte ich einfach kurz sagen, dass es in der PV-Fraktion mit dem Verhältnis zur AfD sehr gut lief. Und ich bin sehr, sehr dankbar für die Kooperation, die ihr gezeigt habt uns gegenüber. Ich habe mich die Zeit sehr genossen. Vielen Dank. So, meine Frage ist, also wir haben ja jetzt ein Planspiel gemacht, uns wurden unsere Positionen gegeben. Das heißt, unsere Entscheidungen wurden uns ja vereinfacht. Aber als Politiker muss man eben viele Entscheidungen treffen. Und da ist einfach meine Frage, was ist Ihre absolute Grundlage, woher Sie Ihre Werte ziehen? Was ist Ihre Grundlage für richtig und für falsch? Ich würde gerne diese Frage spezifisch an Markus Frohnmeier und Herrn Sören Pellmann richten.
Wir sammeln einmal die Frage kurz, dann geht es ein bisschen schneller. Können Sie schon Ihre ergänzend sagen?
Ist das an? Hallo?
Ja, ist an.
Genau, also meine Frage richtet sich an Frau Hasselmann. Es ist vielleicht etwas polarisierend, aber mich interessiert wirklich der Gedankengang dahinter. Und zwar ist meine Frage, ist Neutralität oder die sogenannte Mitte in jedem Fall besser als sogenannter Extremismus? Und ist der Begriff Neutralität in dem Sinne austauschbar mit Vernunft? Vielen Dank.
Alles klar. Große Fragen. Wir haben als erstes, Herr Frohnmeier, wollen Sie auf antworten? Auf die erste Frage?
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist im politischen Betrieb, dass man einmal die richtigen Leute um sich hat. Man kann nicht Experte für alles sein. Und da ist es notwendig, dass man auch bereit ist, sich Unterstützung zu holen. Ich habe immer den Grundsatz, um es ein bisschen salopp zu sagen, ich muss den Eindruck haben, dass im Büro die Leute in der Regel klüger sind als man selber, dann hat man viel richtig gemacht in der Einstellungspolitik. Das andere ist, Entscheidungen nicht immer ad hoc zu treffen, sondern vielleicht auch wirklich mal sich die Zeit zu nehmen und eine Nacht darüber zu schlafen. In dem Moment, in dem man Verantwortung für andere übernimmt, und das ist immer, glaube ich, dann etwas, wo Väter und Mütter natürlich auch anders darauf blicken, da geht man die Dinge dann vielleicht auch etwas anders an. Also ich versuche Politik nicht in 4 Jahren zu denken, sondern Politik tatsächlich nach Möglichkeiten in Generationen zu denken. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, in Deutschland, wenn wir das mit anderen Ländern vergleichen, manchmal verlernt haben. Ansonsten, weil die Frage auch aufkam, ich kann immer nur empfehlen, dass man sich anschaut, was versprechen Parteien vor Wahlen und was machen dann Parteien nach Wahlen. Und das würde ich, glaube ich, auch zur Richtschnur bei der Wahlentscheidung nehmen, mir nämlich genau anzuschauen, was wurde eigentlich von dem, was man in Aussicht stellt, tatsächlich umgesetzt. Dass das nie die 100% sind, ist völlig klar, weil Koalitionen ja auch vom Kompromiss leben. Aber die Handschrift sollte am Ende vielleicht schon erkennbar sein.
Herr Pellmann.
Ich finde es ja gut, dass Politikerinnen und Politiker immer noch ein ziviles Leben vor der Zeit als Politiker oder Politikerin haben. Ich habe 10 Jahre in der Schule gearbeitet. In meiner Heimatstadt Leipzig, in einem sehr prekären Gebiet, wo 70% der Kinder von Sozialtransferleistungen leben mussten. Und das ist das, was mich seit 2017 hier im Deutschen Bundestag begleitet. Und deswegen bin ich, weil ja auch nach den Handlungsleitbildern gefragt worden ist, leitet mich das Bild, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, Menschlichkeit und Demokratie zu fördern und sich dafür einzusetzen. Und ich bin auch ein großer Fan davon, zu sagen, vor der Wahl zu sagen und nach der Wahl es dann auch einzuhalten. Und Herr Frohnmeier, schauen wir mal nach Thüringen. Da wird versprochen durch einen Vertreter Ihrer Partei, wir schaffen Kita-Gebühren ab. Und was passiert im Umkehrschluss? Sie werden erhöht. Das ist intransparent.
Und jetzt die Frage der jungen Frau zur Vernunft.
Ihr Statement jetzt so verstanden, dass Sie sich mit dem Neutralitätsgebot auseinandersetzten. Und will ganz klar dazu sagen, diese Diskussion findet ja öffentlich sehr oft statt. Aber dieses Grundgesetz kennt keine Neutralität. Dieses Grundgesetz hat Grundwerte und Grundrechte und die sind verbrieft für alle. Deshalb halte ich diese Debatte über Neutralität für sehr interessengeleitet. Das ist meine Antwort darauf. Und das Zweite zur Kanzlerwahl. ich wollte aber einmal noch sagen.
Zur Kanzlerwahl zurück.
Ja, ich wollte ja, dazu also noch sagen, weil Sie nach den Erfahrungen gefragt haben, ein zweiter Wahlgang war nur möglich, weil es eine Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag brauchte und wir Grünen waren überzeugt, die Stimme nicht Friedrich Merz zu geben, aber einen zweiten Wahlgang für das Land zu ermöglichen. Und das macht Parlament auch aus.
Im Prinzip ging es jetzt aber schon darum, dass jeder auf seine Fragen antwortet. Wir gucken hier mal weiter. Zwei Fragen auch hier. Da war ich ja schon. Nicht so oft. Ich versuche es wirklich. Ich habe jetzt mir gemerkt, überall zwei Fragen. Die Frau Eimer? Ja und nein Fragen? Hier der Mann mit der blauen Krawatte.
Genau, mein Name ist Johanna Bulladik, ich komme aus Hannover, Niedersachsen und ist leider keine Ja-Nein-Frage. Ich hoffe, das ist trotzdem okay. Und zwar richtet sich meine Frage an Frau Hasselmann und Frau Türk-Nachbur. Und zwar könnten Sie so in ein, zwei Sätzen irgendwie zusammenfassen, was die größten Herausforderungen sind in der Opposition und gerade auch in der Regierung, weil wir haben das, glaube ich, alle erlebt, dass es manchmal schwierig ist, miteinander zu verhandeln.
Dankeschön. Und Ihre Frage gerne auch zur parlamentarischen Praxis. Ich versuche es einfach nochmal.
Ich hatte eigentlich eine andere Frage, und zwar ging es eher um das Wahlalter ab 16, da in NRW das Wahlalter ab 16 dieses Jahr eingeführt wurde für die Landtagswahl nächstes Jahr. Und da wollte ich die Bundestagsfraktion fragen, also mich, Herr Hose und Frau Hasselmann, wie die Bundestagsfraktion dazu stehen.
Also ich hatte es ja gerade bei dem Kollegen, deshalb wollte ich es fair machen, gesagt, dass wir so politische Positionen weitestgehend versuchen, funktioniert nicht immer, habe ich schon mitbekommen, rauszuhalten, sondern dass wir mehr weniger inhaltlich debattieren jetzt hier als zu den Erfahrungen, die Sie hier in dem Prozess in den letzten Tagen gemacht haben. Vielleicht haben Sie da noch eine andere.
Ja, dann an Herrn Hose. Sie meinten ja, dass Sie ein Jahr im Bundestag sind. Wie haben Sie das gemeistert? Also wie sind Sie in diesen Bundestag so gekommen? Was waren Ihre Erfahrungen im ersten Jahr? Wie sind Sie reingekommen?
Ich glaube, es ging um die Frage Arbeit in der Opposition und Regierung.
Genau.
Bin ich in einer Fraktion, die seit gefühlten 30 Jahren mit regiert, obwohl sie sich manchmal, also ich persönlich, mir manchmal eine Auszeit in der Opposition gewünscht hätte. Die ein oder andere No-GroKo-Kampagne mit Kevin Kühnert habe ich damals auch geführt, weil ich dachte, es tut uns, glaube ich, ganz gut, mal so ein bisschen sich zu besinnen. Nun sind wir in dieser verantwortungsvollen Position und ich finde es gut, dass wir mitregieren. Denn wer mitregiert, kann auch mitgestalten. In der Opposition ist natürlich sehr viel einfacher, die Regierung vor sich herzutreiben. Die haben natürlich die Aufgabe, uns zu kontrollieren. Aber sie können Sachen fordern, fordern, fordern und machen dadurch natürlich nie Fehler. Denn wer immer nur fordert und nichts umsetzt, der kann auch keine Fehler machen und steht da als der Superbrain und Superheld. Und sobald diese Menschen in Verantwortung kommen, holt die Realität sie natürlich ganz schnell ein. Das haben wir jetzt in der Regierung gemerkt. Wir erleben es gerade bei den Kolleginnen und Kollegen der Grünen, die inzwischen uns auch vor sich hertreiben, obwohl sie einiges mitverantwortet haben in der Legislatur. Gehört halt zum Geschäft dazu.
Herr Hose, an Sie ging, glaube ich, die Frage, weil mich nicht. Entschuldigung. Zur gleichen Frage, genau, ja. Und danach die nächste Frage ging an Sie.
Da ich jetzt gerade in der Opposition bin und 3,5 Jahre in der Regierung, kann ich sagen, das Wichtige ist, dass Sie eine Leidenschaft haben für dieses Parlament, dass Sie daran glauben, dass dieses Parlament für dieses Land eine ganz große Bedeutung hat und dass Sie, egal ob Sie in der Regierung oder der Opposition sind, diese Aufgabe verantwortlich wahrnehmen im Interesse der Menschen, die in unserem Land leben. Und das zeichnet eine Parlamentarierin aus. Sie müssen voller Leidenschaft und Energie jeden Tag aufs Neue daran arbeiten, was kann ich besser machen und wie kann ich mich da in meiner Fraktion einbringen. Darum geht es am Ende.
Jetzt Herr Hose.
Zu der Frage ein Jahr Bundestag. Also erstmal wirst du natürlich nicht von heute auf morgen Bundestagsabgeordnete. Das ist eine extrem lange Zeit, die man da braucht. Ich habe mich sehr lange als Schülersprecher ehrenamtlich im Stadtrat engagiert. Und irgendwann stellt sich dann natürlich die Frage, willst du das nicht auch hauptamtlich machen? Ich glaube, was vorhin Herr Pellmann gesagt hat, ist ganz wichtig, dass man aber das auf einer guten Basis tut, dass man, glaube ich, ein gutes privates Umfeld hat. Weil wir alle müssen eins eingestehen, für unsere Familien, für unsere Freunde haben wir viel zu wenig Zeit. Und man braucht diese Familie, man braucht auch die Freunde, die einen auch manchmal vielleicht auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Und das ist etwas, was im ersten Jahr unglaublich schwierig ist, das irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Und dann natürlich macht man hier so seine Erfahrungen. Und das habe ich ja schon angedeutet, deswegen kann ich es kurz machen. Die Würde des Hauses, ich war ja selber Sozialkundelehrer, ein Schüler meiner Nachbarschule sitzt da hinten. Ich habe immer versucht, den Schülern zu vermitteln, das ist was ganz Besonderes, dieses Haus. Das ist was ganz Besonderes, wie wir miteinander umgehen. Und ich würde mir wünschen, dass wir dazu vielleicht wieder ein bisschen zurückkommen. Nach einem Jahr Bundestag muss ich sagen, es wäre schön, wenn unsere Demokratie wieder ein bisschen sich darauf besinnen würde, dass Umgangsformen, dass Höflichkeit, sich ausreden lassen und der Kompromiss, dass das vielleicht wieder ein bisschen stärker in den Vordergrund kommt. Aber ich will es nicht zu negativ enden lassen. Bundestagsabgeordneter ist für mich das größte Privileg meines Lebens und ich bin so dankbar, hier sein zu dürfen. Und deswegen ist eigentlich alles super.
Einmal die Frau im lila Shirt und der Mann mit der, ist das dunkelgrün? Ja, ne? Krawatte. Ich bin jetzt eine Krawattenexpertin. Ja, genau.
Shirt mit dem Zweinroten, Entschuldigung. Shamsalahi ist mein Name, ich bin 18 Jahre alt und meine Frage richtet sich an Frau Hasselmann und an Frau Türk-Nachbauer. Und zwar, gestern vor einem Monat wurde ich offiziell ins Stadtrat vereidigt von meiner Stadt. Und Dankeschön. Und mir stellt ein bisschen so die Frage, was hätten Sie sich gewünscht, hätte man Ihnen gesagt, als Sie Ihre Amtszeit eben antraten? Was wäre so eine Sache, die Sie wirklich gern gewusst hätten?
Und Ihre Frage. Frau Dr. Weisgerber hat lange nichts gesagt, aber Sie entscheiden natürlich, an wen Sie die Frage stellen. Ja,
Servus. Meine Frage wäre, weil wir in der Bewahrungspartei gezeigt haben, wie gut wir unter demokratischen Kräften zusammenarbeiten können. Deshalb wollte ich fragen, warum dies nicht im realen Parlament so wirklich möglich ist. Teilweise ist es möglich, aber warum nicht öfter?
Entschuldigung, an wen war jetzt die Frage?
An alle demokratischen Abgeordneten.
Dann machen wir jetzt nochmal Frau Weisgerber und Herr Pellmann.
Ja, ich habe ja...
Wir fangen jetzt erstmal mit wir fangen mit der letzten Frage an und dann.
Parlament und Bundestag. Im Bundestag ist es so, dass man am Anfang der Legislaturperiode einfach eine Koalition bildet und aus dem Bundestag heraus der Bundeskanzler gewählt wird und dann auch die Ministerinnen und Minister bestimmt werden. Und dann arbeitet man natürlich über die Legislaturperiode hinweg in dieser Koalition zusammen. Und trotzdem gibt es natürlich auch mit der Opposition, mit den demokratischen Parteien Austausch. Wir haben jetzt die letzte Legislaturperiode in der Opposition verbracht und unser Mittel im Bundestag ist, dass man mit Anträgen, mit guten Argumenten dann in einer Bundestagsdebatte auch die Regierung dazu bringt, sich in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Da hat man auch einen Auftrag, das hat die Frau Hasselmann auch gesagt, einen Auftrag der Kontrolle und muss im Endeffekt damit auch dazu beitragen, dass die beste Lösung am Ende siegt. Also auch wenn es dieses ein Stück weit nach außen so wahrgenommene Gegeneinander zwischen Regierung und Opposition gibt, ist dieses Hohe Haus und das hohe Mittel auch der Debatte und der Anträge und des Antragswesens ja auch dazu da, dass man sich dann auch bewegt und dass man in einem Gesetzgebungsverfahren auch zusammen in den Ausschüssen mit Experten, mit Wissenschaft, wissensbasiert, es ist auch gefragt worden, wo zieht man seine Informationen her, sich dann die Meinung bildet. Ich habe mir immer die verschiedenen Seiten an einen Tisch geholt. Damit habe ich dann auch gesehen, wer hat die besseren Argumente. Und das ist genauso eben das Miteinander zwischen den demokratischen Parteien.
Herr Pellmann.
sich verändernde Mehrheiten. Und das sieht man, und ich bin seit über 20 Jahren auch kommunalpolitisch in meiner Heimatstadt aktiv, wo es das Normalste der Welt ist, dass ich mit Kolleginnen und Kollegen der CDU oder der FDP mich für meine Stadt engagiere, mich einsetze. Und als ich 2017 in den Deutschen Bundestag gekommen bin, gab es das ja nicht. Ich war jetzt in der dritten Wahlperiode immer Opposition, egal wie gut unsere Vorschläge sind. Sie werden ja alle abgelehnt. Und es gibt ein was, und das will ja immer mit etwas Positivem. Ich gehöre, wie ich finde, dem schönsten Ausschuss des Hauses, der auch im Grundgesetz festgeschrieben ist, dem Petitionsausschuss an. Und in diesem Ausschuss gelingt es, über die Parteigrenzen hinweg gemeinsam Interesse der Petentin, der Bürgerinnen und Bürger Dinge zu bewegen. Und ich will es an einem Beispiel benennen. Es gab eine Petition mit vielen Mitzeichnungen, da ging es darum, dass Mütter, die eine Fehlgeburt erlitten haben, bisher keinen Anspruch auf Mutterschutz hatten. Die Petition hat sich dafür eingesetzt, das zu ändern. Und über die Parteigrenzen hinweg haben wir gesagt, wir haben hier eine Handlungslücke, wir müssen uns gemeinsam einsetzen. Und dann kam es durch die regierungstragenden Fraktionen und durch die Opposition zu einem Gesetzentwurf. So wünsche ich es mir für eine gute Demokratie.
Jetzt zu der zweiten Frage.
Frage im Stadtrat. Erstmal herzlichen Glückwunsch für dieses tolle Amt. Ich habe nämlich auch in der Gemeinderatsfraktion angefangen, war nachher Fraktionsvorsitzende bei uns in der Kommune. Und das ist eine großartige Sache, denn 80% aller Dinge, die deinen Alltag tangieren, werden dort vor Ort entschieden. Nicht in Berlin, nicht in Straßburg, nicht in Brüssel und nicht in der Landeshauptstadt, sondern direkt vor Ort. Vor allem vielen Dank dafür. Ich hätte mir damals gewünscht, als junge Frau damals, dass mir jemand gesagt hätte, bring viel Geduld mit und lass dir von niemandem einreden, dass du es nicht verstehst, nicht kannst. Mädel, lass dir das mal erklären. Du kannst alles. Das muss dir bewusst sein. Und ich finde es großartig, dass du das machst. Und ich hoffe, viele Menschen folgen deinem Beispiel und kandidieren für kommunale Ämter.
Guck mal, und da die Frage an uns beide gestellt war, ich wusste gar nicht, dass der auch kommunalpolitisch aktiv war, erfahre ich jetzt durch die Frage. Ich habe 11 Jahre Kommunalpolitik gemacht und ich fand, es war eine sehr gute Vorbereitung auf hier. Ich war Fraktionsvorsitzende, ehrenamtlich aktiv und hatte einen Beruf als Sozialarbeiterin. Und ich würde auch sagen, lass dich nicht entmutigen, hab einen langen Atem, weil manchmal startet man da mit ganz viel Energie und will, dass morgen alles anders ist. Das dauert aber oft. Also deshalb dranbleiben. C ist die Arbeit manchmal. Und vor allen Dingen, denk dran, als Frau, lass dir nicht einreden, du wärst nicht gut genug vorbereitet. Das ist meine gesamte politische Erfahrung. Frauen sind super vorbereitet und stehen überall ihre Frau.
So, jetzt haben wir die Situation. Ich glaube, eine Frage können wir noch machen, oder? Weil die Politiker müssen.
Ja.
Eine? Oh Gott. Ich gehe einmal mal in die Mitte hier rein. Der Mann mit der dunkelblauen Jacke und der grauen Krawatte. Ist das eine graue Krawatte? Ah ja, gut. Goldgrau. Fast. Am liebsten noch mal eine zur parlamentarischen Praxis. Vielleicht kommen wir zum Ende da nochmal hin.
Vielen Dank. Also ich wollte nachfragen, was Ihnen persönlich an der parlamentarischen Arbeit am besten gefällt.
Okay, wollen wir das einmal ganz kurz durchmachen? Aber es wäre ganz toll, wenn Sie es wirklich jetzt dieses Mal in zwei Sätzen hinkriegen. Herr Hose, ich fange mal bei Ihnen an.
Dass man wirklich etwas bewegen kann, was man am Ende auch Menschen erklären kann, das ist wunderbar, dass man sein Land ein ganz kleines Stückchen besser machen kann.
Herr Kronmeier.
Ich glaube zunächst einmal auch, dass es sehr vielseitig ist. Man trifft immer wieder interessante Menschen, man hat Gelegenheit, unterschiedliche Perspektiven zu sehen und zu hören. Und das macht die Arbeit, glaube ich, hier ganz besonders.
Dass man die Interessen der Menschen vertreten kann. Ich fühle mich selbst als Anwältin, als Dienstleisterin der Menschen. Ich kümmere mich gern um deren Anliegen. Und wenn ich dann am Ende helfen kann und es den Menschen dann in meinen Bürgersprechstunden, die ich seit 21 Jahren alle 4 Wochen mache, sagen kann und sie mir dann auch teilweise sogar, das ist mir schon einige Male passiert, mit Tränen in den Augen danken, dann weiß ich, dass ich einen ganz tollen Job habe.
für Kanada.
Ich komme hier jedes Mal mit einer riesen Ehrfurcht rein. Das ist wirklich ein Privileg, zu den wenigen zu gehören, die hier Verantwortung mit übernehmen dürfen für dieses wunderbare Land. Und wenn ich das Leben nur eines einzelnen Menschen irgendwie besser gemacht habe, dann war es den Einsatz wert. Ich mache es mit Leidenschaft.
Ja, ich empfinde es als ganz großes Geschenk und Ehre, als eine von 630 an dieser parlamentarischen Demokratie mitwirken zu dürfen. Und das spornt mich jeden Tag an.
Ich mach's kurz. Ich bin sehr, sehr dankbar, dreimal direkt gewählt für dieses Parlament arbeiten zu dürfen. Es ist eine große Ehre.
Ja, vielen herzlichen Dank an Sie auf der Bundesratsbank und an Sie, euch hier alle. Es tut mir leid, dass ich nicht alle Fragen rannehmen konnte. So anderthalb Stunden sind dann doch begrenzt. Ja, und es war auch, wenn das zwischenzeitlich etwas aufgeheizt war, hoffe ich doch, dass jeder von Ihnen auch was mitgenommen hat. Das ist ja auch ein bisschen im Moment die politischen Debatten im Land. Und ich wünsche Ihnen allen eine gute Heimfahrt. Macht es gut.